Ja, hallo und willkommen beim Netzwerkzirkel. Dein Podcast für persönliches und professionelles Netzwerken mit Tipps, Strategien und jeder Menge Geschichten zum Thema zwischenmenschliche Kommunikation im Beruf sowie auch im privaten Umfeld. Ich bin Katharina, Vollblut-Netzwerkerin und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist bei meiner neuen Folge für deine Beziehungsbildung. Auf geht's!
Er ist einer der bekanntesten Opernsänger unserer Zeit, Kammersänger, Intendant und ein Mensch mit einer Geschichte, die berührt und inspiriert. Clemens Unterreiner hat sich vom kleinen Buben auf dem Stehplatz der Wiener Staatsoper zu einem gefeierten Bariton auf den größten Bühnen dieser Welt entwickelt. Er ist nicht nur Künstler, sondern auch Buchautor, engagierter Charity-Gründer und ein Netzwerker mit Herz. In diesem Gespräch geht es um mehr als Musik. Wir sprechen über Durchhaltevermögen, Sichtbarkeit, echte Verbindungen und die Kraft, trotz aller Hürden seinen Weg zu gehen. Ich freue mich sehr, heute mit ihm in die Tiefe zu gehen. Herzlich willkommen, Clemens Unterreiner.
Danke für die Einladung.
Ich starte gleich mal mit der ersten Frage. Sie erzählen oft, dass Sie als kleiner Bub auf dem Stehplatz der Wiener Staatsoper gestanden sind. Heute stehen Sie selbst auf dieser Bühne. Was war damals Ihre innere Vision und was hat Sie über all die Jahre so stark gemacht, trotz aller Zweifel und Widerstände? Also es gab ja Aussagen wie, du bist zu alt, zu schlecht, du schaffst das nicht. Das habe ich alles nachgelesen, nachrecherchiert. Wie hat es Ihnen geholfen, an diesem Traum festzuhalten?
Ja, ich glaube, die Musik hat mir einfach geholfen. Diese Leidenschaft, die entsteht, wenn man diese Musik hört und wenn man diese Musik erleben kann und wenn man das ganze Feeling rundherum auch mitbekommt, diese Spannung, die in der Luft liegt, das Publikum um einem herum, die Bühne, die Geschichte, die Musik, das war alles, was mich eben so fasziniert hat, eben auch am Stehplatz. Und so bin ich eben in diese ganze, ja, klassische Opernwelt eingetaucht, was aber mit der Musik eben begonnen hat. Die Musik, die getröstet hat, die Musik, die fröhlich gestimmt hat, die Musik, die auch, ja, einen zum Nachdenken gebracht hat, selbst auch als kleiner Bub und auch mit meiner Vorgeschichte. Musik hat mir immer geholfen, hat mir Kraft gegeben, hat mir einen Anker bereitet und hat eben auch dieses innere Feuer jedes Mal entfacht, wenn ich das gehört habe und wenn ich dann die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne beobachtet habe, im Kostüm, im Licht. Das ist einfach ein eigenes Universum, ein Kosmos, in dem man eintauchen kann. Das ist ja nicht nur die Musik, da hört man was, da sieht man was, da riecht man was, da spürt man was, da knistert es in der Luft. Das war etwas, was mich sozusagen innerlich auch immer angetrieben hat. Naja, und dann auch ein bisschen der Ehrgeiz und quasi auch diese innere Überzeugung, dass jeder seinen Weg finden kann und dass auch ich meinen Weg finden kann. Als blindes Kind dann eben am Stehplatz, der Oper liebt, der seinen Helden zujubelt auf der Bühne und sich denkt, vielleicht schaffe ich das auch einmal auf die Bühne. Das war das, was ich damals eben auch ganz am Anfang gespürt habe, diese Faszination in mir geweckt hat. Da war ich ja noch klein. Wie sich das dann entwickelt hat und wo dann auch dieser Berufswunsch entstanden ist, das war natürlich eine längere Zeit, viele, viele Jahre. Aber es hat eben mit der Musik begonnen, die mir Kraft gegeben hat, die vielleicht auch mitgeholfen hat, meine Augenkrankheit zu überwinden. Denn die klassische Medizin war ja am Ende ihres Lateins und hat mich eigentlich als Blindenbub aufgegeben. Das war eben diese Energie und diese Freude, die in mir gewachsen ist zu dieser Zeit eben am Stehplatz, zu meinem eben späteren und dann jetzigen Beruf hin, immer wieder diese innere Energie, die mir auch die Kraft gegeben hat, eben Hürden zu überwinden, Steine aus dem Weg zu räumen. Das kann man, glaube ich, so umschreiben.
Das ist wirklich schön, weil viele haben Träume, trauen sich dann den Weg nicht oder werden von außen kritisiert oder eben beurteilt oder verurteilt für gewisse Träume und dann geben halt viele auf.
Ja, das ist eine Sache, die es leider immer gab, immer gibt und immer geben wird. Es ist immer so, dass andere immer glauben, besser zu wissen oder über dein Schicksal bestimmen zu können oder dir gute Ratschläge zu geben, wie auch immer, die man dann am besten gleich oft weitergibt. Das ist immer auch oft diese Spiegelung. Oft sind das ja auch bei anderen zerplatzte Träume oder die selber den Weg nicht gehen konnten. Oder wie weiß man es ja auch, unter Anführungszeichen die berühmten Eislaufmuttis, wie es so schön auch heißt, nicht? Die vielleicht es in ihrer eigenen Karriere nicht so geschafft haben und dann alles in die Kinder legen und dass es die Kinder schaffen. Das ist ja auch nicht negativ, weil sie unterstützen ja dann auch ihre Kinder. Das kann natürlich auch dann ausufern, ja, aber es kann, so wie in meinem Fall, auch wahnsinnig unterstützen. Weil wenn die Familie, es sind ja meistens dann auch die Eltern oder auch dann die Geschwister oder in meinem Fall auch die Großeltern, die einen unterstützen, seinen Traum zu leben mit Rat und Tat. Aber es sind ja auch oft andere wirklich, wirklich gute Freunde oder auch Mentoren, wie es auch so schön heißt. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig und Unterstützer, die einen an der Hand nehmen und sagen, pass auf, also wenn das wirklich dein Traum und dein Weg sein soll, dann gehen wir den gemeinsam und da unterstütze ich dich. So ein leichter Schubs zwischendurch, ein leichter Klaps zwischendurch, ein bisschen Türen öffnen, durch die man dann aber selber durchgehen muss, wo man das eben selber umsetzen muss, selber seinen Weg finden muss. Also was ich damit sage, es gibt viele Zurufer und man muss ja nicht jeden Ruf erhören. Und das ist immer ganz wichtig, das selbst zu analysieren, selbst auch zu besprechen mit seinen Ratgebern, mit der Familie, ja, mit den Menschen, die es wirklich gut mit einem meinen. Und dann einfach schauen, was man daraus sozusagen extrahieren kann für diesen Weg, den man beschreiten möchte. Das waren die Universitätsprofessoren an der Universität Wien vor vielen, vielen Jahren, die gesagt haben, nein, Sie haben zu wenig Stimme, aus Ihnen wird nie ein Opernsänger. Vergessen Sie es, machen Sie lieber just weiter. Jetzt darf ich österreichischer Kammersänger sein, die höchste Auszeichnung eines Sängers in Österreich. Eine große Ehre, eine große Freude, eine große Herausforderung, die auch sozusagen die Menschen, ja, vielleicht ein bisschen zum Nachdenken motivieren soll. Soll man nicht jungen Leute, die so ein Feuer haben, wo es so brennt, nicht doch eine Chance geben, auch wenn vielleicht die Stimme nicht die Wunderstimme ist? Vielleicht auch, wenn das bedeutet für die Universitätsprofessoren sehr viel Arbeit, weil sie sehr viel arbeiten müssen, um zum Ergebnis zu kommen. Oder soll man gleich die Träume der Leute, ja, gleich zerstören? Oder immer wieder auch, ja, also nein, das geht nicht. Und sie sind ja jetzt Sänger und wie können sie gleichzeitig Intendant sein und das geht nicht. Und na, nein, das geht. Es gibt ja auch andere große Beispiele, die das auch leben. Das sind ja auch teilweise Menschen, die es wirklich gut meinen, die vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind, die dich zum Denken anregen. Also ich nehme diese Dinge eigentlich dann immer sehr positiv, weil ich vieles nicht zu ernst nehme. Vor allem mich selber nicht. Das ist ganz wichtig. Man muss seriös arbeiten und seriös natürlich seinen Job machen, aber man darf sich nie viel zu ernst und viel zu wichtig und viel zu bedeutend sehen. Da kann man auch ein bisschen von ganz großen Leuten lernen. Ganz wichtig ist einfach, die Arbeit zu machen, seriös zu sein, anständig das durchzuziehen, aber auch die Portion Humor, die Portion Flexibilität, das ist ganz, ganz wichtig. So habe ich das immer ein bisschen gesehen und versucht, das Beste aus jeder Situation zu machen.
Schön, super. Jetzt haben Sie es ja schon mehrfach erwähnt und ich möchte vielleicht, wenn ich darf, nochmal da kurz drauf eingehen. Als Kind wurden Sie plötzlich blind oder sind also fast erblindet oder ganz, werden Sie uns jetzt vielleicht ein bisschen erzählen. Aber das ist ja auch eine Erfahrung, die Ihr Leben tief geprägt hat. Und wie hat dieser Moment Ihr Verhältnis zu Musik und zu Menschen, vielleicht auch ein bisschen zum Thema zwischenmenschliche Beziehungen, also zwischenmenschliche Verbindungen verändert? Gab es da etwas, woran Sie sich besonders erinnern?
Ja, also ich bin total erblindet. Also ich bin während meines Urlaubes damals, wir reden von den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre im damaligen Jugoslawien, Abazia, Opatia gewesen und bin aufgewacht und war blind. Das ist eine schwere Augenerkrankung im Bereich der Uveitis, also Entzündungen im Auge und hat eingeblutet. Ich war total blind. Wir haben dann alle Expertinnen und Experten aufgesucht mit einem eher ernüchternden Ergebnis. Ich war damals erst 5 Jahre alt. Ich habe das ja nicht so abschätzen können. Aber meine Eltern haben mich da durchgetragen und auch wirklich großartige Ärzte, die versucht haben, eben das zu stabilisieren, mir aber damals und meinen Eltern vor allem keine große Hoffnung machen konnten. Also ich war erblindet mit negativer Prognose. Aber es ist ganz spannend, weil meine Eltern mir immer gesagt haben, du schau, das ist jetzt einmal so, der Beethoven war ja auch einmal taub und ist ertaubt und hat aber großen Erfolg gehabt. Und es gibt auch andere Künstler, die krank waren und großartig quasi ihr Leben gemeistert haben, haben mich dann eben vor die Musik gesetzt. Das waren eben damals Kassetten und Langspielplatten. Das hat mir geholfen, das hat mir eben Kraft gegeben und eben dieser Zuspruch meiner Eltern. Das hat mich in dieser schwierigen Zeit, ja, hat mir Stabilität gegeben. So ist das quasi dann entstanden, auch die Liebe zur klassischen Musik. Ich sage immer scherzhaft, hätten mich meine Eltern vor Radio Niederösterreich oder Radio Burgenland oder Radio Tirol gesetzt, dann wäre ich jetzt ein millionenschwerer Schlagerstar, sage ich jetzt dabei. Aber sie haben mich vor Schubert und vor Beethoven und vor Wagner und Mozart und Tschaikowski und alles, was es so gibt, gesetzt. Und ich habe mich in diese Musik verliebt, in die klassische Musik. So bin ich zum Gesang, zum klassischen Gesang, zu Oper gekommen und dieses Feuer war entfacht. Und so war ein Schritt nach dem anderen. Dann ist es langsam ein bisschen wieder besser gegangen. Meine Eltern haben alles versucht, um mir abseits der Schulmedizin auch alternativmedizinisch zu helfen, was auch immer geholfen hat. Es hat dann langsam geholfen und so bin ich dann auch dann mit sehr guter medizinischer Betreuung Schritt für Schritt wurde bei mir gemacht und so bin ich eigentlich ein normalsichtiger Mann, der sehr gut sieht.
Schön. Gratulation und Gott sei Dank ist das so ausgegangen. Freut mich sehr zu hören. Und Sie sind ja daraufhin auch sehr sozial engagiert und mit Ihrer Charity-Initiative Hilfstöne, habe ich nachgelesen, haben Sie über 600.000 Euro schon gesammelt. Was bedeutet denn Ihnen dieses Engagement persönlich? Also glauben Sie, dass genau diese menschliche Tiefe auch in beruflichen Netzwerken vielleicht der entscheidende Unterschied ist?
Also Charity und karitative Arbeit hat mich in mehrerer Hinsicht selber auch mir geholfen und unterstützt. Und mir ist es ganz wichtig zu betonen, ich mache diese karitative Arbeit aus innerer Überzeugung, weil ich eben weiß, wie wichtig es ist und weil ich in dem Schicksal sehr dankbar bin, dass ich eben das sehen darf und dass es mir gut geht und man auch mir geholfen hat. Aber es ist auch nicht überall Charity drinnen, wo Charity draufsteht. Und oft wusste ich ja dann überhaupt nicht, für wen sammeln sie? Wer sammelt? Wohin geht das Geld? Warum soll ich, und das sind viele Künstler leider, das ist so, ob Musiker, ob Sänger, ob Schauspieler, also. Aber mir war immer wichtig zu wissen, wohin geht das Geld? Warum soll ich gratis arbeiten für Leute, die ich vielleicht nicht einmal gut oder lange kenne, wo ich nicht einmal weiß, wo das Geld hingeht? Das war mir wichtig. Und weil ich ja ein Mensch bin, der eben nicht gern sudert und motschkert, wie es so schön heißt, oder nur kritisiert, sondern eben auch Alternativen anbietet und einfach das dann, wenn schon, denn schon richtig seriös, professionell macht, habe ich einen eigenen Verein gegründet. Weil ich eben gesagt habe,
Wow.
ich will auch nicht überall Ja sagen und zusagen und das immer machen, sondern wenn ich was mache, dann möchte ich wissen, wohin das geht. Oder ich mache es eben selber. Und so habe ich eben vor 11 Jahren die Hilfstöne gegründet. Hilfstöne, Musik für Menschen in Not. Ein Verein. Wir sind alle rein ehrenamtlich tätig. Da wissen die Leute, ah, das ist der Unterreiner. Und das freut mich, weil da konnte ich ihm zeigen, dass das wirklich nachhaltig, authentisch ist. Aber auf der anderen Seite hat mir Charity und Karitatives auch geholfen. Warum? Als Künstler, als Sänger, weil das doch auch ein wichtiger Bestandteil ist, wenn man noch sehr jung und unbekannt ist, bekannter zu werden. Weil, wenn man was kann, dann wird man gefragt, magst du nicht einmal da wo singen? Und da sitzen dann Opinion Leader. Da sitzen dann CEOs. Und da sitzen Prominente. Weil die spenden dann Konzerte oder eben Charity Dinner und so weiter. Und die hören einen dann. Und da sagen die, mein Gott, na, den kennen wir ja noch nicht. Das ist aber toll, der ist jung, der ist im besten Fall auch sympathisch, hat einen guten Abend, eine gute Stimme. Und dann kann man überzeugen. Und man kriegt zwar dann nichts, weil es Charity ist, das ist mir wichtig, weil das wäre ja kein Charity, wenn dann die Künstler Gage bekommen. Also das geht sich bei mir nicht aus, da bin ich auch immer ganz streng. Und das hat mir dann aber auch geholfen, weil dann hat jemand gesagt, na, das ist toll, und da habe ich eigentlich eine Hochzeit, da heiratet meine Tochter, wollen Sie da nicht singen? Da habe ich dann auch was verdienen können. Oder, mein Gott, ich habe einen Bekannten, der ist Intendant, den müssen Sie einmal vorsingen. Oder ich habe eine Agentur, ich habe sie nicht gekannt, na kommen Sie einmal, schicken Sie Ihre Unterlagen. Das ist eben dann auch über dieses Netzwerk, dann kann man unterstützt werden. Also das ist schon wichtig, auch für junge Künstlerinnen und Künstler, da auch mitzutun. Das ist eine Werbung. Das ist am Anfang schwierig, weil immer wenn man etwas investieren muss, verdient man halt als Künstler dann wenig oder eben gar nichts, wenn es Charity ist. Aber man kann die Marke stärken. Man kann den Namen bekannt machen. Das ist Werbung. Das ist sehr, sehr viel wert. Und das ist wichtig. So habe ich auch seit Beginn an meiner Karriere auch immer gut zusammengearbeitet mit den Medien, mit dem Fernsehen, mit den Zeitungen, mit den Plattformen, Social Media, Networking. Das war immer ein wesentlicher Bestandteil meiner Karriere und hat mir auch geholfen. Es ist nicht immer nur die Gage und das Geld. Es sind eben auch die Verbindungen, dass man Telefonhörer greifen kann, dass man E-Mail schreiben kann, dass man die Leute kennt. Das ist ein großes Kapital. Und so hat sich das entwickelt eben. Und das war mir wichtig, dass das nachhaltig, authentisch ist. Wo Unterrheiner draufsteht, muss Unterrheiner drinnen sein. Und so mache ich das eben schon seit vielen Jahren.
Sehr schön, ja. Ja, und jetzt gibt es ja auch bald wieder Oper Burg Garz. Da ist ja jetzt bald Premiere. Seit 2023 sind Sie dort Intendant.
Wir sind das größte unverstärkte Freiluftfestival. Das ist ganz, ganz wichtig. Unverstärkt ist wichtig, weil es gibt große Festivals natürlich, ja, ob das
Ja.
Bregenz ist, ob das jetzt St. Margarethen
Ja.
ist, ob das andere sind, das gibt es, aber das ist verstärkt. Es gibt andere Opernfestivals, die unverstärkt sind, aber größer sind, aber indoor sind, ja. Aber so sind wir eben
Ja.
ganz toll im Sommer outdoor, eben Freiluft, das größte unverstärkte Freiluft-Opernfestival oder Klassikfestival Österreichs. Das ist wirklich ganz, ganz toll und einmalig.
Ja, und ich habe auch sehr Positives schon gehört. Also, was heißt denn dieser Rollenwechsel für Sie? Wie verändert sich denn Ihre Sicht auf die Zusammenarbeit, wenn man jetzt plötzlich nicht nur auf der Bühne steht, sondern eben auch diesen ganzen Klangkörper leitet? Das ist ja dann nicht nur Musik, sondern das ist ja tatsächlich ein Business.
Ich traue es mich ja als Sänger ja kaum auszusprechen, aber ich habe jetzt dadurch auch viel mehr Verständnis für Intendanten und Direktoren gewinnen können, weil ich eben auch selber in dieser Situation bin. Oft auch unangenehme Entscheidungen, aber richtige, wichtige Entscheidungen treffen muss. Es auch nicht immer jedem recht machen kann, viel mit überlegen muss und diplomatisch, aber dann ganz ja, richtungsweisende Entscheidungen treffen muss. Ich habe auch gelernt, dass Kolleginnen und Kollegen nicht immer so auch einfach in der anderen sozusagen Position handelbar sind. Ich habe viel über mich selber gelernt. Ich habe auch sehr viel als Künstler und Sänger lernen können, weil man daraus ja auch immer wieder dann sozusagen sich selbst an den Stellschrauben ein bisschen schrauben kann. Was kann man besser machen? Wie kann man besser kommunizieren? Wie kann man besser mit den Dirigenten, mit den Kollegen, mit der Direktion, mit den Medien arbeiten? Weil ich es eben auf der anderen Seite sehe, wenn andere es vielleicht nicht so korrekt, gut, richtig, sinnvoll machen. Also es ist eine Win-Win-Situation für mich zumindest, weil ich einfach immer auf Menschen zugegangen bin, immer offen war auch für konstruktive Kritik. Kritisieren kann man leicht, aber konstruktive Kritik ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich auch immer als Sänger wichtig genommen. Auch wenn Menschen zu mir gekommen sind, am Bühnentürmen und was gesagt haben, das ist vielleicht am Anfang nicht immer sehr höflich oder nach einer schweren Vorstellung, wo man sein ganzes Herzblut hineingegeben hat und das ist hart, damit muss man aber umgehen lernen, war immer froh, dass man mir auch wirkliches Feedback gegeben hat. Ob das eben die Agenten waren, ob das wirklich das wissende Publikum war, das mir auch ein bisschen was mitgegeben hat. Ob das tolle Kolleginnen und Kollegen waren, die gesagt haben, du pass auf, stell dich dahin, da ist die Akustik besser oder versuch vielleicht da ein bisschen da in deinem Spiel. Pass da auf, dass du da nicht den Fokus der Stimme verlierst. Also ich war da immer aufgeschlossen. Ich habe auch immer wie ein Schwamm diese Informationen von tollen Profis aufgesaugt. Konstruktive Kritik von wissenden Leuten, das nehme ich sehr gerne an. Andere Kritik lächle ich einfach sympathisch weg. Aber das habe ich gelernt. Und eben auch im Umgang mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die ja jetzt auch oft den Unterschied nicht verstehen, dass sie jetzt nicht mit einem Kollegen sprechen, sondern eben mit dem Intendanten, der Verantwortung trägt. Eben nicht nur die musikalische Qualität, die sängerische Qualität, die künstlerische, szenische Qualität. Und das steht auch in Gars, in meinem Vertrag auch. Ich bin auch für das Flair verantwortlich. Und das war mir ganz wichtig. Denn ich bin gerne Gastgeber. Ich habe gerne Gäste. Ich versuche gerne auf die Leute zuzugehen und ihnen einen wirklich einen wunderschönen Abend zu bereiten. Und da gehört eben vieles dazu. Und so lerne ich wahnsinnig viel eben überall dazu. Das ist spannend und das freut mich und das funktioniert auch sehr gut. Denn unter der Saison bin ich begeisterter Kammersänger auch an der Wiener Staatsoper. Das ist mein Stammhaus. Das ist eines der schönsten Opernhäuser der Welt mit dem wirklich besten Orchester der Welt. Ich arbeite in der Champions League dort mit den größten Kolleginnen und Kollegen und Top-Leuten. Und dann eben in der Sommerpause, dass man eben als Intendant in Gars, und das sage ich eben beim schönsten, größten Freilufter, unverstärkten Sommerfestival dann eben sein darf, in diesen historischen Mauern. Das ist ja was Einzigartiges. Das sind die letzten verbleibenden oder verbliebenen historischen Babenberger Burgruinenmauern, 1000 Jahre alt. Das kennt man vielleicht manchmal aus anderen, dass jetzt Arena di Verona ist oder andere Festivals, die auch unverstärkt sind. Das ist etwas ganz Besonderes bei uns, dass eben diese Babenberger Burgruinenmauern das so toll verstärken und verteilen, dass man eben unverstärkt, so wie das ist bei der Oper und bei der Klassik, singt man eben ohne Mikrofon, ohne Lautsprecher, mit der reinen Naturstimme. Das ist eben dieses puristische Kunsthandwerk, für das ich stehe.
Super. Erzählen Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen mehr, was wird heuer gespielt? Also was gibt es heuer zu sehen? Ab wann? Wie lange? Und ja, und ich stelle natürlich den Link zu den Karten auch online.
Ja, also das ist meine zweite Saison. Letzte Saison war meine erste Saison mit Liebestrank. Das war ein großer Erfolg, weil wir haben 35 Jahre Oberburg Gars gefeiert. Das ist ja wirklich schon ein tolles, etabliertes Festival. Und dann habe ich mir für heuer eben etwas Besonderes ausgedacht. La Traviata, die Opern aller Opern. Jeder kennt die Oper, eben vom Opernliebhaber bis zum auch, viele kennen das auch aus Hollywood, Pretty Woman, Julia Roberts. Das habe ich eben für heuer auf den Spielplan gesetzt. Und da freue ich mich wirklich sehr, ein tolles Ensemble wieder geschafft zu haben. Mit einem Highlight, Stars in Gars, Unterrheiner and Friends, ein großes Open-Air-Konzert am 9. August. Und da singen eben Stars aller Genres. Also das sind Opernstars von Günter Kreuzböck bis zu Maria Nazarova. Ich werde auch singen. Da ist mir auch wichtig, bei diesem Konzert werden wir auch für Menschen in Not sammeln. Das ist eben wirklich toll. Das heißt, Stars ihrer Genres kommen zusammen und singen und dabei auch noch für den guten Zweck wird gesammelt. Das ist toll. Operburg Gars ist das Flaggschiff und dann kommt die Kulturburg. Eventburg, das sind die drei Säulen der Gars. Kurzum, ein wirklich umfangreiches Programm, wo wirklich für jeden und für jede was dabei ist. Und das soll eben Gars sein. Einfach ein Wohlfühlort mit absolut Top-Qualität und Top-Stars ihrer Genres. Würde mich freuen, wenn alle zu uns nach Gars kommen.
Genau.
Alle Wege nach
Alle
Gars
Wege führen nach Gas. Ja.
und bin auch persönlich immer da und begrüße meine Gäste, mein Publikum.
Ja. Ich möchte jetzt nochmal darauf zurückkommen, weil Sie haben ja auch gesagt, Sie freuen sich so über den Titel Kammersänger, also ein Titel, der eben für außergewöhnliche künstlerische Leistung steht. Und dennoch erzählen Sie immer, dass einst auch ein einziges Wort den ersten Vertrag eingebracht hat. Das war dieses Wort Klopstock. Wenn Sie heute an diesen Weg zurückblicken, also wie viel Anteil an diesem Erfolg hat jetzt Ihrer Meinung nach Talent oder Fleiß oder eben auch das richtige Netzwerk? Sie haben vorher schon ein bisschen was darüber erzählt, aber die richtigen Kontakte zur richtigen Zeit, weil ich merke auch immer, die Leute wissen viel, können viel, aber wenn es jetzt keiner weiß, hilft das relativ wenig. Also wo glauben Sie, ist da die Balance zwischen Können, Fleiß, Arbeit und Kontakte?
Das ist eine umfangreiche Frage, die ich versuche, Stück für Stück abzuarbeiten. Fangen wir mal an. Ja, ich habe eben begonnen, wie gesagt, vom Stehplatz über die Kinderoper. Da bin ich ganz besonders stolz, weil es eben ganz wichtig ist, weil das waren kleine Produktionen, aber das war ganz, ganz wichtig und da konnte man viel lernen und ich war mir quasi, wie man so schön sagt, für nichts zu schad und habe auch gern die kleinen Rollen gesungen, so wie in Werther. Und da habe ich eben eine Rolle gesungen mit nur einem Wort, Klopstock. Und das habe ich mit so einer unglaublichen Emotion und mit einem unglaublichen Einsatz gemacht. Mit Klopstock habe ich mir dann meinen Solistenvertrag ersungen, weil da haben die auch gesehen, na gut, in der Kinderoper war er schon gut und beim Klopstock hat er so richtig gut auf der Bühne auch seine Rolle und alles abgeliefert. Na, dem können wir ein Vorsingen geben und dann habe ich auf der großen Bühne auch nochmal vorgesungen und dann habe ich meinen Solistenvertrag ersungen. Über die Statisterie zur Kinderoper, zu Klopstock, zum Solisten der Wiener Staatsoper und Ensemblemitglied und letztendlich zum Kammersänger. Das bringt mich jetzt zum anderen Thema, Netzwerk und diese Verbindungen. Natürlich braucht man jemanden, der einem die Möglichkeit gibt und die Tür öffnet, aber durchgehen muss man selber. Und deswegen liebe ich meinen Beruf des Operngesangs, weil da ist kein Netz, kein doppelter Boden, da ist kein Mikrofon, kein Soundtechniker, der das schöner machen kann. Da ist man mit sich und seinem Körper und seiner Stimme ganz Natur, ganz alleine auf der Bühne und muss Leistung bringen. Und das gefällt mir, weil es so ein ehrlicher Beruf ist. Und daher braucht man natürlich die Technik, man braucht die Stimme. Man kann zwar lernen, technisch richtig zu singen, aber wie man klingt, auch jede Stimme klingt ja anders. Das hat man mitbekommen. Dann braucht man natürlich die Möglichkeit, dass man sich präsentiert. Und da muss man sich präsentieren und zeigen, was man kann. Das gelingt eben durch, wie ich schon vorher gesagt habe, kleine Charity-Auftritte oder eben kleinere Produktionen wie Kinderoper oder auch ganz, ganz kurze Rollen in großen Opern, wo auch dann wichtige Dirigenten da sind, Agenten da sind, tolle Kollegen da sind. Und so kommt man nach und nach hinein. Und dann immer wieder sich austauschen, kollegial zu agieren. Wir sind zwar Solisten, wir sind Einzelkämpfer, aber wir machen ja gemeinsam an einem Abend eben die Oper mit Chor, mit Statisterie, mit Orchester, mit den Kolleginnen und Kollegen. Das ist eben eine, ja, das ist eine Gemeinschaftsarbeit, aber man ist da wirklich auf sich selbst gestellt und das muss man lernen. Und man braucht auch heutzutage auch jemanden, der einen begleitet ein bisschen und unterstützt in der Medienarbeit, also eigentlich einen guten Manager. Vieles kann man selber machen, wenn man das gut lernt und sich einarbeitet. Vieles sollte man eben in die Hände von Profis geben und so kann man dann nach und nach eine Karriere aufbauen. Also mein Tipp ist auch, sich nie zu schad sein, kleinere, kürzere Rollen anzunehmen, wenn das rundherum passt, wenn es professionell ist und sich da einen Namen machen und viele Konzerte machen, Liederabende machen, Charity- und Benefizauftritte zu machen. Also das ist wichtig, dass der Name in Umlauf kommt und dann professionell eben das aufbauen, eine Marke aufbauen. Das ist wichtig und da gehört Networking dazu. Ich bin aufgewachsen quasi mit Networking im realen Leben. Es hat sich dann ein bisschen auch gewandelt, auch in die digitale Welt. Aber ich versuche beides zu kombinieren. Real Networking mit echten Menschen, das liegt mir einfach mehr. Immer klug auch die neuen Medien nutzen. Also das ist ganz, ganz wichtig.
Ich habe auch nachgelesen, Sie haben eine der ältesten, traditionsreichsten Schulen Wiens besucht, das Akademische Gymnasium. Und ich habe auch schon in den Interviews öfters gehört, dass Ihnen Traditionen auch wichtig sind, also im Leben, im Opernbetrieb. Aber was gibt Ihnen persönlich denn so die Wurzeln, gerade eben jetzt in der Zeit, die sich so schnell verändert? Wir haben jetzt gerade von Digitalisierung gesprochen, eben digitales Networking. Wie kriegen Sie die Wurzeln?
Danke für die Rolle, weil das hat mich erinnert, dass ich etwas Wesentliches vergessen habe in der Aufzählung. Ja, ich war im akademischen Gymnasium. Das war übrigens ganz toll, weil damals hätte meine Mutter ja dort anfangen sollen, auch als Lehrerin zu arbeiten und ich bin erblindet. Sie hat ihren Job aufgegeben, um für mich als Kind da zu sein. Und der damalige Direktor hat gesagt, Frau Unterreiner, egal wie das ausgeht, normalerweise dürfen blinde Kinder auch nicht zu uns an die Schule kommen, aber egal wie das ausgeht, ich würde ihren Sohn auch in die Schule aufnehmen, auch wenn er nicht sieht oder nur wenig sieht. Das war damals natürlich auch eine Zeit, auch in der Volksschule war das nicht so eine Sache. Da bin ich ja eigentlich auch durch Glück in die normale Volksschule gekommen, obwohl ich da nicht wirklich was gesehen habe. Das war das akademische Gymnasium und da war ich im Chor und im Schauspielunterricht. Das war eine traditionelle Schule. Ich war ein schlechter Schüler natürlich, weil ich schlecht gesehen habe und die Matura, da haben alle mitgeholfen und das war eine schwere Geburt, aber ich habe es letztendlich auch geschafft mit Unterstützung. Traditionen waren immer auch für mich wichtig. Warum? Weil es gewissen Halt gibt. Es erinnert einen auch immer, wer auch diesen Weg gegangen ist. Auch am akademischen Gymnasium waren ganz großartige Schüler, die dann auch Karriere gemacht haben, von großen Komponisten bis zu großen Politikern, bis zum Erwin Schrödinger, also bis zu Nobelpreisträgern. Es war auch immer Tradition in meiner Familie, auch Volkslieder zu singen. Damit sind wir aufgewachsen. Beim Wandern, beim Schwammerl suchen haben wir gesungen. Das ist auch eine Tradition. Das hat mir auch immer sehr geholfen und Halt gegeben. Und das gibt Identität, das gibt Verbundenheit. Das war für mich auch immer sehr wichtig. Und ich habe einfach gern Traditionen. Bookworking, da bin ich aufgewachsen natürlich mit den realen
Ja.
Menschen. nutze die neuen Medien, ich nutze auch KI sinnvoll. Ich sage aber immer, bei mir ist es nicht künstliche Intelligenz, sondern kommunikative Intelligenz, nämlich KI. Ich sage dann immer, ich nutze sie auch intelligent, aber vor allem ich habe als Mensch, es geht jetzt unter einer KI, ist für mich kommunikative Intelligenz. Und damit bin ich aufgewachsen, eben mit den Menschen persönlich im Austausch, persönlich treffen, persönlich sprechen, nicht immer nur eine E-Mail oder SMS schreiben und nicht immer nur digital. Das ist ein riesiger Unterschied. Wir haben das ja bei Corona gelernt. Es ist gegangen. Man konnte sich digital treffen, es ist weitergegangen, aber es ist ein riesiger Unterschied, ob man mit Menschen in einem Raum sitzt, ob man ihnen wirklich in die Augen schauen kann oder ob das digital ist. Es ist ein riesiger Unterschied. Und es entfremdet sich auch so. Also ich habe das auch wirklich gemerkt, wenn man viele Leute lang nicht sieht, die Entkoppelung des Miteinanders, dieses Austausches, des Persönlichen, das hat schon etwas gemacht. Und ich bin nach wie vor ein Verfechter, alles persönlich zu machen, persönlich vor Ort zu sein. Zumal ich die moderne digitale Welt nutze, bin auch in Social Media Kanälen. Ich nutze das. Es ist eine wirklich tolle Möglichkeit zu werben, präsent zu sein, mit Menschen in Austausch zu kommen, die jetzt halt gerade auch nicht in Österreich sind. Die sind halt weltweit unterwegs, die Opernfans. So kann man Kontakte knüpfen. Ja, auch wenn ich neue junge Künstlerinnen und Künstler mir auf YouTube anhöre, zum Beispiel, ist auch eine Möglichkeit. Das kann man nicht immer live. Aber dann letztendlich muss immer das Live-Gespräch sein und das Live-Hören. Ist mir ganz wichtig, bevor ich jemanden engagiere, muss ich ihn persönlich oder muss ich sie persönlich getroffen haben, gesprochen haben. Einfach der Augenkontakt, der Blickkontakt, wie man miteinander auch umgeht. Da spürt man auch sehr viel. Dieses berühmte Wort, die Chemie und so weiter. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das kann digital nicht ersetzt werden. Die digitalen Medien klug und verantwortungsvoll zu nutzen, da sind wir auf einem Weg. Es geht halt so schnell, die Entwicklung, dass man immer ein bisschen hinterherhinkt, aber es ist möglich, da bin ich ganz überzeugt davon und auch selbst verantwortungsvoll agiert. Aber eben der persönliche Kontakt, das ist mir wichtig. Deswegen bin ich auch immer vor Ort beim Publikum, ob das an der Staatsoper beim Bühnentürli ist, auch nachher spricht und ins Gespräch kommt oder in Gars eben wirklich immer da ist, das Publikum persönlich begrüßt. Das ist einfach generell wichtig im sozialen Austausch mit den Menschen. Und je mehr Leute miteinander reden und je Leute miteinander singen oder musizieren, desto weniger Konfliktpotenzial gibt es oder desto schneller können wir auch Konflikte lösen. In Concordia Jungimur, wir kommen in quasi Eintracht zusammen. Das ist ein unglaublich toller Beruf. Ich arbeite jeden Tag mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlichen religiösen Bekenntnisses, unterschiedlicher sexueller Ausrichtung, unterschiedlicher politischer Einstellung. Und wir singen gemeinsam auf der Bühne, wir musizieren gemeinsam und finden einen gemeinsamen Nenner. Und das ist die Musik, das ist eben die klassische Musik, die Oper, generell die Musik, das hilft ungemein. Und deswegen sollten viel mehr Leute musizieren oder gemeinsam auf der Bühne stehen oder Theater spielen oder miteinander lesen oder eben miteinander Sport machen. Das ist ganz, ganz wichtig heutzutage. Wichtiger denn je, dieser Austausch und dieses Gefühl, man findet doch immer einen gemeinsamen Nenner, auf den man sich dann verständigen kann und immer respektvoll miteinander umgehen kann, auch wenn andere unterschiedliche Meinungen sind. Aber in der Musik, dann, wenn der Vorhang aufgeht, dann zählt's. Und das finde ich eine ganz, eine tolle, unglaublich umfassende Inklusionsmöglichkeit. Auch die Klassik, die Oper, das ist Inklusion par excellence. Und vielleicht kann man das ein bisschen mehr auch in die Welt hinaustragen. Dann wäre uns viel geholfen, glaube ich.
Das ist eine wunderschöne Botschaft. Ja. Luciano Pavarotti, nennen Sie ihn mal als Ihre größte Inspiration oder eine große Inspiration. Also wenn Sie heute selbst auf der Bühne stehen und junge Talente begleiten, inwiefern versuchen Sie denn etwas von dieser Inspiration weiterzugeben? Welche Spuren möchten Sie hinterlassen als Künstler, als Intendant und als Mensch?
Pavarotti war für mich immer ein Held, weil er hat für mich auch so eine wunderschöne Stimme gehabt, aber er war ja auch ein großer Mann und er war trotzdem so beliebt. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, ja, das ist jetzt kein Model, ja. Aber was der mit seiner Stimme macht und obwohl er auch kein Model war, hat er einfach auf der Bühne das rübergebracht und das war weder komisch noch batschert, sondern das war einfach umwerfend toll. Also da habe ich auch gelernt, dass es eben auch nicht immer nur ums Aussehen geht. sondern dass es einfach um das geht, was man mit der Stimme rüberbringen kann. Und da kann man ausschauen, wie man will oder besondere Bedürfnisse haben, wie man will, wenn man eben mit der Stimme dann so an die Menschen herankommt und ihnen direkt ins Herz singt, dann sieht man die Kraft der Stimme. Und da habe ich immer mir auch versucht, eine Scheibe abzuschneiden. Man hat eine unglaublich tolle Technik. Und eben auch unter einen Friends, eben, das ist ja auch auf den Spuren Pavarotti and Friends, der ja auch mit den größten Popstars dann gemeinsam musiziert hat. Also ich habe meine Leute um mich, die mich beraten. Ich habe auch immer Berater gehabt, ob das auch die Kammersängerin Renate Holm war oder ob das Editha Gubarova war oder ob das auch Placido Domingo war. Ich habe mit vielen wirklich tolle Gespräche führen können, um ein bisschen ja zu lernen, um nachzufragen. Das ist auch ganz wichtig, auf Menschen zuzugehen. Und mich können ja auch alle jungen Leute was fragen und ich mache ja auch Meisterkurse, ich unterrichte ja auch, mache auch Meisterkurse. Es ist mir ganz wichtig, auch das weiterzugeben. So wie man mir geholfen hat, so also möchte ich das auch weitergeben und anderen helfen. Man braucht ein paar Verbündete, auf die man sich wirklich verlassen kann und denen man vertraut. Das ist eine riesige Vertrauenssache. So möchte ich das auch immer auch weitergeben und mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Nachdem wir am Ende der Zeit sind, also plaudern könnte ich ja noch ewig.
Ja, ich auch.
Wir haben wirklich viel besprochen und es waren sehr, sehr inspirierende Themen und Tipps dabei.
Ja, vielen Dank. Wer das nachlesen möchte, ich habe auch ein Buch geschrieben, ein Bariton für alle Fälle. Da kann man wirklich auch ganz genau im Detail nachlesen, wie eben mein Weg entstanden ist und so. Und immer dranbleiben und vor allem immer aus jeder Situation versuchen, das Optimum herauszuholen und das Beste draus zu machen.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Da ist ganz viel, ich sage jetzt, Stoff dabei als Inspiration, nicht nur zum Netzwerken, sondern eben auch Menschliches, auch Künstlerisches. Also wirklich, wo ich sage, vielen, vielen Dank. Da gibt es
Ich
ganz
sage
viel
Dank.
zu lernen. Und ich verlinke alles sehr, sehr gerne. Wünsche ganz viel Erfolg jetzt für den Sommer, aber natürlich auch darüber hinaus. Also auch auf dem weiteren Karriere- und Lebensweg alles, alles Gute. Und auch für die Gesundheit natürlich. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit.
Danke mich bei Ihnen und das ist ganz wunderbar. Und ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, bei Ihrem Podcast vorzukommen. Das geht raus zu
Sehr
den
gerne.
Menschen. Das ist ganz wichtig, auch immer unterschiedliche Menschen anzusprechen. Ich
Ja.
bedanke mich für die wirklich tollen Fragen. Man sieht ja dadurch, dass ich so viel Antwort hatte, waren das großartige Fragen.
Danke.
Und wünsche Ihnen und Ihrem Podcast nur das Beste, auch viel Gesundheit, einen schönen Sommer. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Das war's auch schon mit der heutigen Folge des Netzwerkzirkels. Mehr Infos und die Folgen zum Nachlesen findest du auf meiner Website unter katharina-rieder.com. Dort kannst du dich auch zu den Netzwerk-News eintragen für zukünftige Tipps, wertvolle Erfahrungen und immer wieder neue Inspiration rund ums Thema professionelles Netzwerken. Ich sage jetzt lieben Dank fürs Reinhören und bis zur nächsten Folge beim Netzwerkzirkel. Pfiat euch, Servus und Baba!